sich so im Ökonux-Netzwerk geeinigt hat für verschiedene Begriffe. Das hat vor allem damit zu tun, dass ich in meinem Vortrag sehr stark auf liberale ökonomische Theorie aufbaue und natürlich dann auch die Terminologie verwende, die dort benutzt wird. Zum Zweiten möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ich in gewissem Sinne von meinem Abstract abweiche, nämlich insofern, dass ich nur einen Ausschnitt dessen vortragen kann. Das hat sich einfach auch im Gespräch dann noch mit Leuten so herauskristallisiert, dass es sonst zu viel wäre, dass ich es sonst zu weit runterbrechen müsste, um in der kurzen Zeit durchzukommen, worunter dann das Argument und auch die Darstellung und die Begründung sehr stark leiden würden. Falls aber Interesse besteht und irgendwie sich noch Zeit erübrigen ließe, bin ich natürlich auch gerne bereit, außerhalb des Ökonux-Plans, den wir jetzt hier haben, ein, zwei Stunden nochmal etwas vorzutragen oder zu diskutieren für den zweiten und meiner Meinung nach eigentlich erst wirklich spannenden Teil dessen, was ich eigentlich vortragen wollte. So, einleiten möchte ich meinen Vortrag mit einer kurzen Passage aus einem Text, auf den ich vor kurzem auf der Internetseite des Bundesdeutschen Ministeriums für Bildung und Forschung gestoßen bin. Also nun zu dem Streitgespräch, auf das ich da gestoßen bin, das gehalten wurde von einem Herrn Reiner, einem Patentanwalt, und es dort auf dem Server des Bildungsministeriums eben zu finden war. Und ich finde, das ist eigentlich schön repräsentativ für die im Moment herrschende Meinung. Das leitet ein mit den Worten: Wir wollen heute über Patente sprechen. Nach meiner Erfahrung verhält es sich mit Patenten ähnlich wie mit Religion oder mit Politik. Jeder kann mitreden, auch dann, wenn er wenig darüber weiß. Wir zwei, Frau Hildebrand und ich, werden ein Rollenspiel für Sie organisieren. Wir versuchen, die Vorurteile, die in der Landschaft verbreitet sind, auszusprechen und durch Rede und Gegenrede ein wenig abzubauen. Ich hoffe, die Form des Rollenspiels ist eingängiger als übliche Vorträge und Referate. Daraus kommt jetzt nur die erste ganz kurze Passage, keine Angst. Es fängt eben an mit der These: Patente sind ein durchaus bewährtes Instrument in der wirtschaftlichen Praxis, das der volkswirtschaftlichen Entwicklung dient. Das Kontraargument von der Frau Hildebrand: Das ist ja gerade umstritten. Patente können dazu führen, dass einzelne Märkte komplett abgeschottet werden und jeglicher Wettbewerb, der bekanntlich die Leistung erhöht, verhindert wird durch die Monopolstellung einzelner Anbieter über Patente. Dazu dann der Herr Reiner. Lassen Sie uns die Sache der Reihe nach angehen. Wir dürfen uns einig sein, Erfindungen sind besondere Leistungen Einzelner. Nun kann man die Leistung Einzelner sicher wegnehmen oder für den Staat konfiszieren, aber wäre das gerecht? Wenn ich Ihnen Ihren selbstgestrickten Pullover wegnehme, um ihn meiner Tochter zu geben, wäre das Diebstahl. Und wenn ich Ihnen Ihr Manuskript wegnehme und unter meinem Namen veröffentliche, wäre das geistiger Diebstahl. Warum soll das bei einer Erfindung anders sein? Erfindungen sind geistiges Eigentum und nicht Allgemeingut. Warum soll ich mein geistiges Eigentum nicht wie mein materielles Eigentum nutzen können, also selbst über die Verwendung befinden? Soweit die sehr reflektierte und argumentativ sehr bestechende Gegenrede vom Herrn Reiner, um jedem zu verdeutlichen, wie sinnvoll doch Patente sind. Beim Lesen wird schnell klar, dass dieses Rollenspiel den Normalbürger über die Bedeutung des Patentwesens aufklären soll. Aufklären in Anführungszeichen. Das Interessante dabei war für mich die Art und Weise, mit der hier die pädagogische Binsenweisheit, möchte ich mal sagen, eingesetzt wurde, die da lautet, den Zuhörer bzw. Leser dort abzuholen, wo er sich Stand seines Wissens befindet. Unser Patentanwalt in diesem Rollenspiel kann blind darauf vertrauen, dass der normalsozialisierte Bürger um die vermeintliche Tatsache weiß, dass Erfindungen immer besondere Leistungen Einzelner sind und geistiges Eigentum mit materiellem Eigentum gleichzusetzen ist. Wer würde nicht im Brustton der ehrlichen Überzeugung ein lautes Nein rufen auf die Frage hin, ob es sein dürfe, dass jemand einfach seinen selber gestrickten Pullover wegnimmt? Und warum soll für Software, an der man meist länger strickt als in einem Pullover, nicht dasselbe gelten? Seit Jahren kann man immer wieder den durchschlagenden Erfolg dieser simplen Analogie erleben. Es ist faszinierend und frustrierend zugleich zu beobachten, wie Befürworter des Schutzes von geistigem Eigentum mit diesem argumentativen Taschenspielertrick in 2-3 Sätzen mehr beim Zuhörer bewirken, als Kritiker des geistigen Eigentums dies in langen Vorträgen mit gut durchdachten Argumentationen vermögen. Bitte lasst mich hier kurz erwähnen, wie ich inzwischen zu reagieren pflege, wenn in einer Diskussion um geistiges Eigentum jemand diesen Taschenspielertrick mit dem Pullover anwendet. Bei uns, ich komme aus dem Schwaben, ist es auch oft das Häusle, das anstelle des Pullovers herhalten muss, um die Dramatik des Vergleichs dann auch zu unterstreichen. Ich weise in diesem Fall einfach darauf hin, dass nicht nur die Ökonomie, sondern die Zivilisation als Ganzes, als solche, schon einmal einen großen Sprung nach vorne gemacht hat, nachdem es die Gesellschaft geschafft hatte, sich einer überkommenen eigentumsrechtlichen Institution zu entledigen. Nämlich damals, als es gegen viele Widerstände gelang, das Eigentum am Menschen, die Sklaverei, abzuschaffen. Wenn ich diesen Einwand bringe, lässt der Protest meist nicht lange auf sich warten. Ein unmöglicher Vergleich wird darauf meist empört eingewandt. Menschen sind doch keine Dinge. Das eine kann man mit dem anderen gar nicht vergleichen. Nun, so ist es in der Tat. Man kann beides schwerlich miteinander vergleichen. Und umso unbegreiflicher aus heutiger Sicht, dass es Zeiten gab, in denen beides in einen Topf geworfen wurde, in denen Menschen wie andere Wirtschaftsgüter als Eigentum behandelt wurden. Es gab Zeiten, in denen die Möglichkeit als geradezu abwegig galt, dass Menschen bestimmter Hautfarbe der volle Status als Mensch zuerkannt werden könnte. Die Selbstverständlichkeit, mit der dies damals geschah, wirkt heute, Gott sei Dank möchte man da nur sagen, äußerst befremdlich. Aber ist die Selbstverständlichkeit, mit der Wissen und Informationen mit Dingen wie Pullover, Immobilien oder Ähnlichem gleichgesetzt werden, nicht ebenso befremdlich? Hier nun ist meistens der Punkt erreicht, an dem man sich mit seinem Gesprächspartner zumindest darauf verständigen kann, dass sich Wissen und Informationen in wichtigen Punkten von anderen Gütern unterscheiden. So handelt es sich bei Wissen und Informationen, die als sogenanntes geistiges Eigentum geschützt werden, um nicht knappe Güter in dem Sinne, als es sich bei der Nutzung nicht um ein Nullsummenspiel handelt, da Wissen und Informationen erstens genutzt bzw. konsumiert werden können, ohne dass sie sich dadurch aufbrauchen, und zweitens dieselbe Information und dasselbe Wissen von beliebig vielen gleichzeitig besessen und benutzt bzw. konsumiert werden kann, ohne dass dies die jeweiligen anderen in ihrer Möglichkeit des Besitzes und Konsums bzw. Nutzung beeinträchtigen würde. Im Unterschied dazu handelt es sich beim materiellen Eigentum um knappe Güter, die in dem Sinne, als es sich bei deren Besitz, Nutzung bzw. Konsum um ein Nullsummenspiel handelt, denn in dem Maße, wie jemand knappe materielle Güter besitzt, nutzt oder konsumiert, sind andere am Besitz der Nutzung bzw. dem Konsum des Gutes gehindert bzw. davon ausgeschlossen. An dem Punkt angekommen, an dem man sich mit seinem Gegenüber also zumindest darauf verständigen kann, dass es sich bei Wissen und Informationen um Entitäten handelt, die sich in ihren Eigenschaften von materiellen Gütern grundsätzlich unterscheiden, gehe ich dann in der weiteren Diskussion pro und contra geistiges Eigentum meistens von einer Annahme aus, die ich nun auch hier dem weiteren Vortrag zugrunde legen möchte. Diese Annahme wird manchen überraschen, wenn nicht gar befremden. Lasst uns einfach mal davon ausgehen, dass die Institution des Eigentums richtig ist, dass sie sinnvoll und gut ist. Lasst uns davon ausgehen, dass die Begründungen zutreffend und richtig sind, mit denen durch liberale Theorien der Sinn und die Notwendigkeit eines effektiven Schutzes von Eigentum an knappen materiellen Gütern gerechtfertigt wird. Die Frage, die sich dann stellt, dass sich ja knappe materielle Güter von Wissen und Informationen in ihren Eigenschaften wesentlich unterscheiden, ist, ob sich aus dieser liberalen Argumentation dann auch automatisch die Rechtfertigung von sogenanntem geistigen Eigentum ergeben muss. Ich denke nein, wie ich später zumindest an einigen Punkten ansatzweise kurz zeigen möchte. Bevor ich dazu komme, möchte ich allerdings zunächst noch mit einigen Sätzen begründen, warum ich im Weiteren von einer solchen liberalen Grundannahme ausgehen möchte. Zum einen halte ich es für wichtig, das überkommene Lagerdenken aufzubrechen. Denn derzeit ist es leider so, dass sich in der öffentlichen Darstellung und Wahrnehmung die gegensätzlichen Positionen in der Kontroverse um das sogenannte geistige Eigentum allzu leicht in traditionelle Denkschablonen pressen lassen. Demnach ist liberal und marktwirtschaftlich orientiert, wer sich in dieser Diskussion für den Schutz von sogenanntem geistigem Eigentum ausspricht, links systemkritisch und damit tendenziell revolutionär ist hingegen, wer gegen den Schutz von sogenanntem geistigem Eigentum eintritt. Warum ist es nun aber wichtig, in der Kontroverse um das sogenannte geistige Eigentum dieses Lagerdenken aufzubrechen? Kurz gesagt deshalb, weil dieses Lagerdenken die logische und fatale Fortsetzung der Pullover-Analogie aus dem Eingangsbeispiel darstellt. Denn bei der Übertragung des traditionellen Lagerdenkens auf die Kontroverse um das sogenannte geistige Eigentum handelt es sich ebenfalls um eine verkürzte und simplifizierende Analogie, durch die sich die Öffentlichkeit ebenso trefflich vereinnahmen wie täuschen lässt. Mit dieser Übertragung des traditionellen Lagerdenkens werden außerdem bewusst oder unbewusst auch Assoziationen transportiert, die ich im Folgenden zugegebenermaßen etwas pointiert skizzieren möchte. Zum Anführungszeichen linken Lager in dieser Denkschablone. Wer gegen Eigentum, egal welche Art, ist, ist links. Aber wie die jüngere Geschichte mit dem Zusammenbruch der kommunistischen Staaten bereits gezeigt hat, gibt es keine wirkliche Alternative zum privaten Eigentum. Daher liegt das linke Lager mit seinen Theorien und Positionen auch in dieser Debatte falsch. Denn nur der Schutz von geistigem Eigentum ermöglicht Fortschritt und Wohlstand. Eine Gesellschaft, in der sich das Prinzip des Copyleft und die Abschaffung oder auch nur Einschränkung des Patentschutzes durchsetzen würde, wäre daher im Zeitalter der digitalen Wissensökonomie unweigerlich dem wirtschaftlichen Niedergang preisgegeben. Eben genauso wie es bei den ehemaligen kommunistischen Staaten auch der Fall wäre. War. Dann zum liberalen Lager, so das, was so allgemein gedacht wird. Seit John Locke und Stuart Mill ist es gute liberale Tradition, die freiheitlichen Rechte der einzelnen Bürger gegen Willkür und Totalitarismus zu verteidigen. Zentraler Eckpfeiler ist dabei das Recht auf Eigentum, dessen Schutz eine hohe Priorität genießen muss. Die Geschichte hat gezeigt, dass Fortschritt, Wohlstand und die bürgerlichen Freiheitsrechte nur dort gedeihen, wo privates Eigentum geachtet und geschützt wird. Folglich stehen die Verteidigung des sogenannten geistigen Eigentums in der Tradition des Liberalismus und sind daher dem liberalen Lager zuzurechnen. Damit stehen die Befürworter von sogenannten geistigen Eigentum für Fortschritt, Wohlstand und die Wahrung der freiheitlichen Rechte der Bürger im Zeitalter der digitalen Wissensökonomie. Eine solche Wahrnehmung durch die Allgemeinheit ist meiner Meinung nach nicht nur fatal, da sie die Chance für eine breite öffentliche Akzeptanz, eine Kritik am sogenannten geistigen Eigentum deutlich verschlechtert, sondern auch falsch. Es gibt vielmehr gute Gründe für die Annahme, dass der Schutz von sogenannten geistigen Eigentum im digitalen Zeitalter genau das Gegenteil von dem bewirkt, was traditionell liberales Programm ist. Es verhindert Fortschritt und Wohlstand und ist eine ernste Gefahr für die bürgerlichen Freiheitsrechte. Doch dazu später nochmal kurz mehr. Als zweiten Grund möchte ich noch einen anderen Grund anführen, warum ich diese liberale Grundannahme für sehr interessant und durchaus auch fruchtbar halte. Der zweite Grund ist der, dass diese liberale Grundannahme helfen kann, eine Vorstellung davon zu gewinnen, dass und auf welche Weise sich eine Gesellschaft gerade aufgrund der durch die Logik, die die Gesellschaft beherrscht, aus dieser Logik heraus sich über diese Logik hinaus entwickelt. Das war jetzt etwas kompliziert ausgedrückt, da hat sich irgendwo ein kleiner Verschreiber eingemogelt. Ich drücke es mal anders aus. Gehe ich von da nicht mehr aus, dass diese liberale Argumentation helfen und verstehen kann, was passiert und auf welche Weise es passiert, wenn wir von der Keimformthese reden. Also kann es sein, dass sich das kapitalistische System, das sich nach der Logik von Kapital strukturiert und organisiert, aufgrund der Logik von Kapital über die eigene Systemlogik hinaus entwickelt? Kann es sein, dass sich das kapitalistische System, also aufgrund seiner immanenten Logik, hin zu einer Wissensgesellschaft, entwickelt, die sich nicht mehr primär nach der Logik von Kapital, sondern primär nach der Logik von Wissen strukturiert und organisiert. Zum besseren Verständnis möchte ich kurz am Beispiel des Übergangs vom Feudalismus hin zum Kapitalismus veranschaulichen, was ich damit meine. Also wirklich nur auch kurz und schemenhaft. Der Feudalismus organisiert und strukturierte sich nach der Logik von Grund und Boden. Dies spiegelte sich beispielsweise in der Art der Herrschaftsverhältnisse wider, aber auch in der primären Ausrichtung des politischen Handelns im Feudalismus. Dieses politische Handeln war primär auf die Verteidigung und, wo immer möglich, auf die Ausdehnung des Herrschaftsbereichs und der Kontrolle über Grund und Boden gerichtet. Gesellschaftliche Teilbereiche konnten sich natürlich durchaus auch nach der Logik einer anderen ökonomischen Ressource, solange dies der Logik des Gesamtsystems dienlich war. Also beispielsweise gab es schon früh freie Städte, die in der wissenschaftlichen Literatur als solche häufig auch als Keimzellen des Kapitalismus im feudalistischen System bezeichnet werden. Es lässt sich nun schön nachzeichnen, dass und wie Kapital im Feudalismus immer wichtiger wurde, da Kapital notwendig war, um erstens vermittels Militärtechnologie die Kontrolle über Grund und Boden zu verteidigen bzw. auszudehnen, sowie zweitens um mittel Kapitaleinsatz die Rohstoffgewinnung auf dem Grund und Boden sowie ihre Weiterverarbeitung intensivieren zu können. Zweiteres gilt sowohl für nachwachsende Rohstoffe in der Landwirtschaft wie auch für die Gewinnung und Verarbeitung fossiler Rohstoffe, versteht sich. Zur Ablösung von Grund und Boden als der strukturdominanten ökonomischen Ressource, an deren Logik sich die Produktion und Reproduktion von Gesellschaft orientierte, kam es dann, als es Unternehmer, also Kapitalisten, aufgrund ihrer zunehmenden Zahl und aufgrund ihrer zunehmenden Machtpotenzials gelang, ihre Interessen gegenüber den Interessen des Adels bzw. der Großgrundbesitzer durchzusetzen. Dies bedeutete letztlich eine Durchsetzung der Logik der ökonomischen Ressource Kapital, an der sich von nun an die Produktion und Reproduktion von Gesellschaft zu orientieren hatte. Dieser über einen langen Zeitraum hinausgehende Interessenkonflikt zwischen Adel, Großgrundbesitzer einerseits und kapitalistischen Unternehmern andererseits ist in einer Fülle von interessanten historischen Quellen dokumentiert. Im Kontext dieses Vortrags ist es im Übrigen ganz interessant, dass Karl Marx aufgrund der damaligen gesellschaftlichen Gegebenheiten im deutschsprachigen Raum um 1840 zu einer strategischen Allianz zwischen der Arbeiterbewegung und der liberalen bürgerlichen Bewegung riet, um die feudalen Herrschaftsverhältnisse aufzubrechen, die hier weit gefestigter waren als etwa in Frankreich oder in England. Dies ist vor allem im Briefwechsel mit dem Begründer des deutschen Sozialdemokratie, Lassalle, dokumentiert. Doch zurück zur Annahme, dass sich gerade mit einer liberalen Argumentation die Plausibilität der Keimformthese veranschaulichen lässt. Der Kapitalismus organisiert und strukturiert sich, hier erzähle ich nichts Neues, nach der Logik von Kapital. Auch dies spiegelt sich in der primären Ausrichtung des politischen Handelns wider. Denn dieses hat die Verteidigung von Märkten, die Ausdehnung der Kontrolle über Märkte bzw. die Eroberung neuer Märkte zum obersten Ziel. Alle anderen politischen Ziele sind diesem untergeordnet. Also diese primäre Ausrichtung von politischem Handeln ist gerade auch sehr schön an der Geschichte des Imperialismus zu sehen, also während das früher sehr, sehr wichtig war und sehr gesellschaftliche Ressourcen geballt dafür eingesetzt wurden, um Kolonien zu erwerben, zu erobern und zu verteidigen, hat es dann im Zuge der kapitalistischen Entwicklung, war es einfach immer irrationaler. Es entsprach eben nicht der Logik des Kapitals, sich solche Kolonien, also der Grund und Boden ans Bein zu fesseln, sondern hat versucht, also der Grund und Boden, die Kontrolle drüber war uninteressant. Ja, es gab andere Kontrollmechanismen, die aber auch natürlich nach einer ganz anderen Logik funktionieren. Also in dem Sinne ist es gemeint, die primäre Ausrichtung des politischen Handelns an einer bestimmten Logik, einer ökonomischen Ressource. Doch nun gleich zur Frage, gibt es dem Kapitalismus innewohnende Entwicklungslogiken, die die Möglichkeit plausibel erscheinen lassen, dass sich der Kapitalismus aus seiner eigenen Dynamik heraus quasi aus der eigenen System, quasi selbst aus der Systemlogik des Kapitalismus hinaus katapultiert. Hier lassen sich folgende Punkte ins Feld führen. Im Mittelpunkt steht bei den weiteren Argumentationen die Bedeutung von Innovation im kapitalistischen System. Denn gerade die zunehmende Liberalisierung der Märkte führt zu einer Intensivierung von Wettbewerb und damit zum Absinken der Gewinnmargen. Also das ist Grundwissen Mikroökonomie. Gleichzeitig steigt jedoch der Druck der Unternehmen im Wettbewerb um Kapital, eine möglichst hohe Kapitalrendite zu erwirtschaften. Also das ist ein Punkt, der vor allem im Zuge der Globalisierung der Finanzmärkte immer wichtiger wurde. Dieses Dilemma begegnen Unternehmen nun vor allem mit zwei Grundstrategien. Zum einen damit, dass Renditesteigerung durch Effizienz und oder Effektivitätssteigerung angestrebt wird. Dies wird versucht zu erreichen dadurch, dass ein größerer Output, um es jetzt mal vereinfacht auszudrücken, in dem versucht wird, einen größeren Output mit dem gleichen Faktoreinsatz zu erzielen, beziehungsweise den gleichen Output mit einem geringeren Faktoreinsatz. Dies wiederum, also ist natürlich allen auch unter dem Begriff Rationalisierung bekannt und setzt natürlich immer den Einsatz neuen Wissens voraus. Also was sich dahinter verbirgt, ist immer Innovation. Entweder Prozessinnovation, dass man Dinge effizienter und effektiver versucht zu organisieren, oder natürlich auch zum Teil Produktinnovation, indem man eben neuere Maschinen einsetzt, die eben mit neue Technologien einsetzt, die eben das eben ermöglichen, rationeller, also effektiver und effizienter zu wirtschaften und damit eben den gleichen Output eben zum Beispiel mit einem geringeren Faktoreinsatz zu produzieren. Eine andere Strategie ist die Renditesteigerung durch Produktinnovation, denn dadurch wird zumindest eine temporäre Alleinstellung auf einem Markt erreicht, die zumindest zeitlich begrenzt die Erzielung einer höheren Kapitalrendite ermöglicht. Dieses Argument übrigens ist sehr wichtig, das gilt jetzt nicht nur im Zusammenhang mit Patentrechten, sondern generell. Also als First Mover hat man im Markt einfach immer einen gewissen zeitlichen Vorsprung. Andere Unternehmen müssen dann erst auch mal anfangen, Produktionslinien zu entwickeln, um so ein Produkt zu entwickeln und so weiter. Also das sind sehr lange zeitliche Verzögerungen im Spiel, die dann eben einen gewissen Vorsprung geben, den man eben durch eine höhere Kapitalrendite durch die Alleinstellung auf dem Markt umsetzen kann. Diese nun eben beschriebene Bedeutung von Innovationen für den Kapitalismus führt zu immer neuen Innovationen, wobei nun manche Innovationen ihrerseits die Bedingungen für die Entstehung von Innovationen verbessern. Beispielsweise eben durch die Entwicklung digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien und damit zusammenhängend durch die Entwicklung neuer Möglichkeiten des Wissensmanagements. Also Innovationen haben ihrerseits die Bedingung der Möglichkeit von Innovation verbessert. Die Folge ist eine zunehmende Beschleunigung der Innovationsrate. Dies bedeutet unter anderem, und das ist wichtig, eine zunehmende Bedeutung von Wissen als Produktionsfaktor, denn Innovation ist nichts anderes als neues Wissen. Zum anderen aber auch eine zunehmende Bedeutung von Wissen zur Bewältigung der Nebenfolgen von Innovationen. Also das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den wir seit Anbeginn des Kapitalismus beobachten können. Wir sind innovativ in einem bestimmten Feld. Das nehmen wir jetzt mal als Beispiel im Bereich Chemie. Das führt zu Wachstum, aber es führt auch zu Nebenfolgen. Und um diese Nebenfolgen zu beseitigen, beziehungsweise um damit umgehen zu können, ist eben wieder neues Wissen, sind neue Innovationen erforderlich. Ein zweiter Punkt, der jetzt wichtig ist im Zusammenhang mit der zunehmenden Beschleunigung der Innovationsrate, ist der Umstand, dass damit ein tendenzieller Bedeutungsverlust klassischer Kapitalgüter einhergeht. Das beschreibt Rifkin in seinem Buch Excess, das ich jetzt ansonsten nicht jetzt gerade für der Weisheit letzten Schluss halte, aber es ist zumindest eine sehr interessante Passage, die das schön verdeutlicht, was mit dem tendenziellen Bedeutungsverlust klassischer Kapitalgüter durch die Beschleunigung der Innovationsrate gemeint ist. Er schreibt, Eigentum und Akkumulieren waren über lange Zeit hinweg sorgsam gehegte und gepflegte Lebenskonzepte. Nun jedoch überholen die rasante technische Innovation und die aktuelle ökonomische Aktivität mit ihrem schwindelerregenden Tempo alle Vorstellungen, die wir an Eigentum geknüpft haben. In einer Ökonomie, deren einzige Konstante der Wandel ist, macht es wenig Sinn, bleibende Werte anzuhäufen. Also eben Kapitalgüter, langlebige Kapitalgüter umso mehr werden immer riskanter, weil sie eben unter Umständen, also der Wertverlust durch den Wandel, der zum Beispiel eine Produktionslinie für Autos, die im Grunde eine ewige Lebensdauer hat, die ist natürlich dadurch gefährdet, wenn jetzt zum Beispiel eine Innovation käme, die das Auto überflüssig machen würde. Es ist gut, jetzt vielleicht nicht so absehbar, insofern kein so gutes Beispiel. Aber was damit gemeint ist, das Prinzip, das ist, denke ich mal, jedem klar geworden. In groben Zügen habe ich nun also skizziert, warum im Kapitalismus aufgrund der Logik des kapitalistischen Systems Wissen, hier vor allem neues Wissen, aber auch insgesamt die Wissensarbeit, die zum Beispiel durch die auch die Vermittlung von Wissen beinhaltet, wie Wissen also im kapitalistischen System immer wichtiger wird und gerade dadurch klassische Kapitalgüter immer mehr an Bedeutung verlieren. Nach der Logik, oder hier möchte ich erstmal ganz kurz eine Pause machen, um Gelegenheit zu Nachfragen zu geben, zu Verständnisfragen. Das war jetzt, wie gesagt, alles sehr, sehr komprimiert und manches würde sicher auch noch gewisse Relativierungen bedürfen, aber es ging ja erstmal um das Prinzip, das zu skizzieren. Gibt es da mal Nachfragen?
Ja, gibt es, oder? Das geht wiederum auch einfach. Das geht nicht, ne?
Dann einfach sehr laut reden. Ich wiederhole die Frage dann einfach.
Was denn? Batterien oder nichts Batterien? Kann sein. Also das ist so ähnlich auch. So leicht ist es. Also gibt es Fragen oder erstmal nicht?
Sonst mache ich einfach mal weiter. Wie viel hast du noch? Oh, ich habe schon noch ein kleines bisschen.
Hier. Oder wollen wir? Kommt da oben. Dann geht's jetzt. Okay. Wir können auch Folgendes machen. Wir können ein Stück jetzt diskutieren. Und dann kehren wir den zweiten Teil zurück.
Ja, das können wir auch machen, ja.
Also dann ergeben sich vielleicht auch noch dann eine oder andere Sache zum Ausargumentieren, wo dann das vielleicht deutlicher wird. Mhm. Wenn wir so mit einer Einflussentwicklung verfahren, will ich vielleicht in Diskussion mal was voranstellen, weil ich das ja interessant finde, den Meta-Ansatz. Ich will mal zwei kleine Stellen aus einem Artikel zitieren, der auf dem Gebiet, der dort erschienen ist, April 2004, wo über einen ganz anderen Aspekt Marxes Rezeptionsmethoden darüber gesprochen wird, von einem Matthias Käfer. Und er sagt im ganzen Schluss, was dann das auch dein Anliegen war: Eine kluge Beobachtung Marxens ist, dass eine Gesellschaft auch immer die potenziellen Möglichkeiten ihrer Überwindung in sich birgt. Das war eine der wichtigsten von Marx. Unsere Zeit bietet wie keine andere eine gewaltige Sammlung von Wissen in Textform nach. Die gesamte Geistesgeschichte der Menschheit wird auf CD-ROMs, auf Internetseiten, in Antiquariaten und im Buchhandel dargeboten. Alles ist gut vernetzt und so leicht zugänglich, dass es eine Schande wäre, dieses Material nicht wahr und offenen Sinnes zu gebrauchen. Und an einer anderen Stelle bezieht er sich auf Diderot und die lautet etwa folgendermaßen, ich muss ja noch finden, wieder hier oben. Diderot, wenn es also so geistiges Reichtum und sowas geht, dass Originalität nicht in der radikalen Neuheit von Gedanken besteht, sondern in der Umschmelzung bekannten Materials zu Gedankenkonstruktionen von neuer Qualität. Das sei nach Diderot nicht nur eine intellektuelle, sondern auch eine ethische Forderung. Ich gestatte wohl, dass man entlehnt, nicht aber, dass man stiehlt, geschweige denn, dass man denjenigen schmäht, den man gestohlen hat. Also diese Unterscheidung zwischen Entlehnen und Stehlen, die ja am Anfang bei dir so eine Rolle gespielt hat, fand ich auch in dem Kontext zusammen nochmal interessant, also sowas einfach hier mal daneben zu halten. Gut, jetzt fangen wir also die Diskussion an und der Wolfgang, nee, Entschuldigung, der Herbert will anfangen, also ich gebe mal ganz kurz den Namen, damit wir das dann mit so machen.
Herr Bachholz, ich möchte auch zurück auf das Opening Statement kommen mit dem Eigenheim und den Sklaven. Das ist nämlich eine sehr plastische, griffige Einleitung. Also erstens einmal mit dem Eigenheim, den kann man sich ja tatsächlich nicht ganz entziehen, wenn man so das erste Mal hört, das hast du ja auch gesagt. Die Sache mit dem Sklaven ist eine, also wirklich eine ganz starke Antwort darauf. Dann aber ist in der Argumentation, glaube ich, ein bisschen ein Bruch eingetreten, um es mal sehr polemisch zu sagen, eine marxistische oder sagen wir mal, klassische politische Ökonomie mit ihrer ganzen komplizierten Theoriebildung jetzt an diese Stelle hineinzusetzen, wo es darum geht, Leute davon zu überzeugen, dass Wissensinhalte nicht so wie Eigentum, wie Einhäuser, Eigentumshäuser funktionieren. Da gibt es ein bisschen einen kategorialen Bruch. Das sollte doch, denke ich, was mindestens so Überzeugendes vorgemacht werden für den Unterschied zwischen materiellen Werten und geistigem Eigentum, wenn das möglich ist. Und da glaube ich, also es müsste, dass das Main, dein Argument war, zu sagen, dass Menschen nicht besessen werden können, das sehen wir heute ein, dass geistige Werte was anderes sind als materielle Werte, ist ein eben solcher Unterschied. Und das ist nicht ganz schlüssig. Da muss, glaube ich, nachgebessert werden, weil instinktiv zumindest würden wahrscheinlich die größte Mehrzahl der Leute heute sagen, da ist aber doch ein Unterschied, da zwischen einem Mensch als ein Ding zu behandeln, das ich besitze, und mein gedachtetes Produkt meines Gedankenprozesses als ein Ding zu behandeln. Da ist vielleicht ein Unterschied zwischen Pullover und meinem Artikel, den ich schreibe, so groß ist der Unterschied überhaupt nicht. Und diese Sache wolltest du quasi auffangen, indem du mit einer Theorie davon kommst, wie Informationsgesellschaften anders funktionieren und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, das wird eine sehr, sehr lange Geschichte und es sollte zusammengefasst und kürzer werden, dieser Ebene mit diesen griffigen Beispielen.
Ich möchte an der Stelle gleich anknüpfen, weil das mit den Sklaven ist ja die Argumentation so, es kann ja immer was Neues geben. Ne? Während bei dem geistigen Eigentum oder wie auch immer, sehe ich natürlich auch Bewegungsformen, sehr alte Bewegungsformen, die auf einmal außer Kraft gesetzt werden. Denn Frage von Umgang mit Wissen, Freizügigkeit und so weiter, da gibt es eine sehr, 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 sehr lange Tradition in der Wissenschaft. Das heißt, da ist nichts Neues zu erfinden. Es geht ja nicht um neu, der Begriff geistiges Eigentum in dem Sinne, das ist ein Begriff, der ist sehr, sehr, sehr jungen Datums. Das wäre auch ein zweiter Aspekt der Frage, wo ich einfach auch frage, muss man noch mehr scharf arbeiten?
Also,
gegen das häufig gemachte Kehrargument mit Eigenheim, und ich kann eher sagen, es ist so, als ob der erste Mensch, der aus der Höhle gekommen ist und sich ein Haus gebaut hat, da ein eigenes geistiges Eigentum bekommt. Das heißt, alle anderen, die auch eine Höhle kriegen wollen, auch ein Haus haben wollen, dann an diesen Menschen herantreten müssen, der im Prinzip Monopol auf das Bauen von Eigenheimen bekommt. Ja.
Ja, also um was es mir ging, also ich meine, ich habe ja dann auch selber, das betone ich auch immer, es ist ein überzogener Vergleich, was ich mit dem anregen möchte, ist einfach erstmal Dinge nicht gleichzusetzen. Also das ist einfach, ich möchte im Grunde eine Reaktion beim Gegenüber auslösen, die ich da nehmen kann und sagen kann, ja, die Reaktion ist richtig. Es lässt sich nicht so einfach gleichsetzen und genau davon sollten wir auch ausgehen und genau davon bist du aber vorher nicht ausgegangen. Du hast einfach erstmal Dinge gleichgesetzt. Ich habe jetzt erstmal eine relativ lange Begründung gebracht oder skizziert, warum ich es interessant halte, so eine eher liberalen Ansatz zu wählen, warum ich denke, dass es auch fruchtbar sein könnte. Auf die Grundargumentation. Es ist insofern natürlich ein bisschen verschlungen. Ich dachte aber, und auch, mir wurde es auch nahegelegt, also es gerade auch in diesem Kontext, wo man vielleicht auch nicht jetzt, also wo man auch mit der Terminologie, mit der ganzen Argumentation vielleicht auch, naja, wie gesagt, also es ist sehr ideologisch beladen, das ganze Feld. Ich habe es umgekehrt genauso erlebt, also in einem volkswirtschaftlichen Seminar dann mit marxistischen Argumentationen zu kommen, die in dem Zusammenhang vielleicht ganz sinnvoll waren. Aber allein die Tatsache, woher sie kommen und was für eine Terminologie verwendet wird, ruft halt schon gewisse Reaktionen hervor. Und ich dachte, also ich wollte das Ganze einfach erstmal in gewisser Weise einfach so den Antrieb, meine Motivation da etwas noch deutlicher vorwegschicken, bevor ich dann eben im zweiten Teil dann eben sage, also anschließend dann das, so, wir haben jetzt festgestellt, es gibt einen Unterschied. Und wenn ich jetzt, selbst wenn ich jetzt davon ausgehe und sage, hey, kein Problem, gehen wir einfach mal davon aus, Eigentum an materiellen Dingen ist vielleicht ganz sinnvoll und ist vielleicht auch ganz gut. Bisher war es zumindest sehr erfolgreich, was jetzt noch nicht sehr viel darüber sagt, ob es gut oder schlecht ist, aber es war zumindest mal erfolgreich. Wie sieht es aber aus, wenn wir diese Argumentation, auf die man sich immer wieder beruft, eben von materiellen Gütern loslöst und auf geistiges Eigentum überträgt, kommt liberale Theorie dann zu denselben Ergebnissen. Das war jetzt eben dann der zweite Schritt, der folgen soll, den ich jetzt natürlich nur ganz im Ansatz aufzeigen kann, der aber dann eben zeigen soll, nein, er kommt eben nicht zu dem gleichen Schluss. Im Gegenteil, wenn ich mich auf diese Argumentation berufe, bei der Erklärung, warum es sinnvoll und gut ist, dass ein Haus und ein Pullover geschützt werden, dann muss ich ausgehend von dieser Argumentation auch akzeptieren eigentlich, dass es eben überhaupt keinen Sinn macht, geistiges Eigentum so zu schützen, wie wir es heute machen. Das ist eigentlich der Clou in der ganzen Geschichte. Das heißt, man kann ihn eigentlich so ein bisschen an der Basis packen, auf die er sich völlig unreflektiert beruft. Also die ganze Argumentation ist eigentlich immer irgendwie ein Taschenspielertrick. Also sie baut eigentlich immer auf gewisse Assoziationen auf, die man mit gewissen Dingen hat. Das deswegen auch vorhin dieses Beispiel. Es baut auf die Assoziation auf, geistiges Eigentum ist gleich Eigentum, Pullover ist gleich Patent. Und es baut auch eben auf diese Assoziation auf, Kritik an geistigem Eigentum ist links, ist revolutionär, und als normaler Kleinbürger rollen sich mir dann die Fußnägel auf, und egal, was immer der Schutz von geistigem Eigentum für Konsequenzen haben soll, Hauptsache, es schützt uns vor den Roten. Ja, so nach dem Motto mehr oder weniger. Und da muss man diese Assoziation, das ist jetzt sehr polemisch ausgedrückt, aber das ist einfach etwas, was einem irgendwie unterschwellig immer begegnet. Dieses Pullover-Beispiel, wenn das ein normaler Mensch durchdenkt, dann kommt er zu dem Ergebnis, wenn es erlaubt ist, dass mir mein Pullover klaut, dass mir mein Haus klaut, ja, wo leben wir dann? Im Anarchismus?
Also die Frage ist sogar, auf welchem Level wir jetzt hier in dem Kreis argumentieren wollen. Das wäre für mich die Frage. Wir wollen doch sicher hier eine einigermaßen, sage ich mal, intellektuelle oder in Anführungsstrichen intellektuelle Debatte machen. Das heißt also, so diese psychologischen Aspekte, die beim Rüberbringen dann, die sind zwar auch wichtig und so weiter, aber die wurden also wenigstens nicht, kann jetzt sein, dass es bei anderen anders ist. Da müssten sie sich laut artikulieren und gegen den Session Chair ja opponieren. Mir würde es schon darum gehen, stärker eine intellektuelle Debatte zu haben. Und ich finde es sehr, sehr interessant, sozusagen zu sehen, wo sind Anknüpfungspunkte der bisherigen Ökologie-Debatte zu liberalen Argumentationen. Da will ich aber in der Tat, und das hast du ja auch eine ganze Weile wirklich gut gemacht, schauen, jetzt, ich will jetzt nicht auf diesem Level diskutieren, sondern wirklich schauen, wo sind reale liberale Werte, sozusagen, welche Argumentationslinien haben die und wie weit passen die da dran? Und ich glaube, die passen da schon ein Stück weit dran. Da würde mich allerdings zunächst mal noch, bevor wir jetzt in die weitere Argumentation kommen würden, das würde mich natürlich sehr interessieren, interessiert, die Liberalen sind ja kein einheitliches Lager, sondern es gibt zwei ganz große Flügel, die man also auch im politischen Bereich deutlich unterscheiden kann. Es gibt die Wirtschaftsliberalen, die momentan in der FDP absolut die Oberhand gewonnen haben. Und es gibt diese, sag ich mal, Bürgerrechtsliberalen, die Leute aus der Schnarrenberger und so ein paar Leute in dieser Richtung, die im Übrigen in der Software-Debatte, Software-Patent-Debatte und so weiter, diametral gegenüberliegende Positionen haben. Ja, die einen sind also ganz extrem für Software-Patente, die Wirtschaftsliberalen, und die Bürgerrechtsliberalen sind extrem gegen Software-Patente. Das heißt also, ich sehe da in den Grundlagen, die die Liberalen selber haben, da eine gewisse Spaltung, und da wäre also schon noch mal die Frage, wie du das reflektierst und auf welche, wo du sagen, die besonderen Anknüpfungspunkte siehst, weil nachdem, was ich eben gesagt habe, nehme ich an, kann ich die Antwort schon erwarten, dass die in dem bürgerrechtsliberalen Argumentation sozusagen da eher unten drunter sind, dass also da eher Anknüpfungspunkte zu suchen sind, die mit den Ökonomspositionen irgendwie harmonieren. Aber ich meine, für die Kommunikation mit denen ist natürlich wichtig, sozusagen ihre Sprache gewohnerweise vernünftig sprechen zu können.
Also der Punkt an der Sache ist eigentlich, und das Interessante ist, also ich habe das auch im Abstract, das ich da eingereicht habe, schon mal grundsätzlich erwähnt, das ist ja, ich habe da Unterschiede zwischen einer normativen und einer ökonomischen Strömung im Liberalismus, das würde jetzt dem auch einigermaßen entsprechen. Wobei ich jetzt sagen muss, also ich konzentriere mich jetzt natürlich sehr stark erstmal auf das Eigentum an sich, also nicht so sehr auf die Konsequenzen. Aber jetzt, wenn wir jetzt mal kurz beim Normativen bleiben würden, also da kann man jetzt zum Beispiel mal schauen, was sagt Locke dazu zum Thema Eigentum. Darauf beruft sich liberale Theorie sehr, sehr stark. Locke hat einen sehr großen Einfluss auf zum Beispiel die amerikanische Kultur auch im Verständnis des Eigentums, was sich sogar bis hinein in die Ausformulierung der Verfassung wohl ausgewirkt hat. Und sowohl für diese Linie lässt sich zeigen, dass man damit sehr wohl eben zeigen kann, dass der Schutz von geistigem Eigentum eben genauso ablehnenswert ist auf der Basis dieser Argumentation, wie der Schutz von materiellem Eigentum begrüßenswert wäre auf der Basis dieser Argumentation von Locke. Da müsste man eher einer, wie ich da argumentiere, ist sehr stark symboltheoretisch. Also ich baue da eher dann auf Kassierer und so weiter auf. Das ist allerdings dann auch sehr, sehr, da geht es dann sehr ans Eingemachte. Das eignet sich eigentlich sehr, sehr schlecht für einen relativ kurzen Vortrag. Aber wen das interessiert, dem kann ich da auch mal ein bisschen was dazu schicken, was ich da mal so im Ansatz ausformuliert habe. Und das andere wäre tatsächlich die ökonomische Argumentationsrichtung, der ich dann eigentlich hier jetzt auch im Weiteren nochmal kurz die Aufmerksamkeit schenke, bei der ich aber auch nur einen ganz, ganz kleinen Aspekt abdecken werde. Den wesentlich interessanteren Aspekt, wie gesagt, es ist eigentlich schade, aber der würde an sich mindestens 2 Stunden in Anspruch nehmen. Daher eben, wie gesagt, nur ein ganz kleiner Ausschnitt, aber wen das interessiert, dann können wir uns gerne nochmal zusammensetzen und ich kann auch mal was dann schicken. Ich würde dann jetzt gleich zu dem zweiten Teil kommen, wo es eben, wie gesagt, stärker um die ökonomische Argumentation ginge, ganz gegen deine Vermutung. Nach der Logik liberaler ökonomischer Argumentation ist nun die spannende Frage, durch welche institutionelle Rahmenbedingungen die bestmögliche Effizienz und Effektivität im Umgang mit Wissen gewährleistet werden kann, oder anders formuliert, welche sind die Rahmenbedingungen für eine möglichst effiziente und effektive Allokation von Informationen. Dabei wäre natürlich noch zu klären, was unter einer möglichst effizienten und effektiven Allokation zu verstehen ist, worauf ich leider nicht mehr in gebührendem Umfang jetzt eingehen kann. Fest steht allerdings, dass sehr viel darauf hindeutet, dass die klassische Wirtschaftsorganisationen, also Unternehmen, aufgrund ihrer Struktur und ihrer Funktionslogik genauso wenig zu einem effizienten und effektiven Umgang mit Wissen und Informationen in der Lage sind, wie die feudale Ständegesellschaft nicht zu einem effektiven und effizienten Umgang mit der Ressource Kapital fähig war. wie eine effiziente und effektive Allokation von Wissen und Informationen möglich ist und was sie ermöglicht, davon geben die Entwicklungen des Internets, vor allem die frühen Entwicklungsstadien, sowie freie Softwareprojekte eine Ahnung. Nur eine Ahnung geben sie uns deshalb, weil es sich dabei um Inseln in einer unwirtlichen Umgebung handelt, sodass zu vermuten ist, dass das wahre zivilisatorische, kulturelle, aber auch schlicht ökonomische Potenzial eines effektiven und effizienten Umgangs mit der Ressource Wissen und Information in seinem vollen Umfang noch gar nicht abzuschätzen ist. Leider gestattet mir der zeitliche Rahmen nun nicht, ausführlich darauf einzugehen, warum auf der Grundlage liberaler ökonomischer Theorie der Schutz von sogenannten geistigen Eigentum eine effektive und effiziente Allokation von Wissen und Information verhindert und daher abzulehnen wäre. Gerade die spannendsten Punkte bedürften einer etwas ausführlicheren Behandlung. Kurz möchte ich hier lediglich darauf eingehen, warum man auf der Grundlage liberaler ökonomischen Theorie nicht davon ausgehen kann, dass klassische Märkte optimale Allokationsmechanismen für Informationen darstellen. Informationen für den Tausch knapper Güter über Märkte liefern Preise. Dies lässt sich nach dem liberalen Ökonomen Walras verkürzt so beschreiben. Die Preisbildung kann man als einen Prozess der Informationssuche und Informationsverarbeitung beschreiben. Preise sind gewissermaßen der soziale Ausdruck der Knappheit von Gütern in Beziehung zu allen anderen Gütern und den Kaufwünschen. Preisänderungen funktionieren daher als Knappheitssignale. Das Problem dabei ist jedoch, dass der eigentumsrechtliche Schutz einer Information eine künstliche Verknappung dieser Information darstellt. Nur so ist die Information über Märkte als Waren handelbar. Daraus resultiert jedoch ein Informationsdilemma beim Tausch von Informationen über Märkte. Denn Preise von natürlicherweise nicht knappen Informationsprodukten spiegeln keine tatsächliche Knappheit, sondern allenfalls eine willkürlich gesetzte Knappheit wider. Daher können Preise im Falle von Informationsprodukten keine sinnvolle Information über die Knappheit oder den Nutzen eines Informationsprodukts in Relation zu anderen Gütern, vor allem knappen Gütern, liefern. Ob ein Informationsprodukt darüber hinaus für den potenziellen Kunden einen Nutzen hat und wie groß dieser Nutzen ist, wovon ja bei einem rationalen Akteur die Kaufentscheidung abhängen sollte, wie die liberale ökonomische Theorie fordert, davon kann der potenzielle Kunde erst durch den Konsum des Informationsprodukts mit ausreichender Sicherheit ausgehen. Dies würde jedoch den anschließenden Kauf des Informationsproduktes in den meisten Fällen erübrigen. Also ich meine, so ist es einfach. Also aus der Wissenschaft kennen wir das. Ich weiß erst, was mir ein Buch wert ist, wenn ich es gelesen habe. Also im Sinne von, welchen Nutzen hat es für mich. Wenn ich es aber gelesen habe, dann ist der Nutzen für mich, das Buch zu kaufen, natürlich schon wieder relativ gering. Also die Katze beißt sich hier in den Schwanz. Schon hier liefert also liberale ökonomische Theorie wichtige Hinweise dafür, was für knappe materielle Güter gilt, für Wissen und Information eben nicht gilt. Märkte, auf denen Wissen und Information als Waren gehandelt werden, ermöglichen eben gerade keine effiziente und effektive Allokation dieser Ressource. Um dies nochmal zu verdeutlichen, möchte ich noch kurz der Frage nachgehen, wie nahe kommen real existierende Märkte, auf denen durch die Institution des Eigentums künstlich verknappte Informationsprodukte gehandelt werden, dem liberalen ökonomischen Modell eines idealen Marktes, wird auch als Markt unter vollständiger Konkurrenz bezeichnet. Die erste Bedingung für so einen Markt wäre die Forderung, dass es ein Polypol ist. Ein Markt unter vollständiger Konkurrenz setzt voraus, dass bei einem Produkt viele Anbieter auf viele Nachfrager treffen. Dies ist bei Märkten für Informationsprodukte zwingend nicht der Fall, da durch Institutionen zum Schutz von geistigem Eigentum die Verfügungsrechte an einem bestimmten Informationsprodukt immer exklusiv einem bestimmten Eigentümer zugesichert werden. Ein Eigentumstitel an einem Informationsprodukt entspricht daher einem staatlich zugesicherten Monopol. Also es kann daher immer nur ein Anbieter auf wie viele Nachfrager auch immer treffen. Die zweite Bedingung, die gestellt wird, ist die Homogenität der Güter. Es wird von der liberalen ökonomischen Theorie gefordert, dass auf einem idealen Markt möglichst homogene bzw. leicht vergleichbare Waren miteinander konkurrieren. Aus dem, was ich unter erstens und aus dem, was ich im Zusammenhang mit dem Informationsdilemma gesagt habe, leitet sich jedoch zwingend ab, dass auf Märkten für Informationsprodukte nie homogene oder einfach vergleichbare Produkte miteinander konkurrieren. Dieser Umstand, dass nur unterschiedliche Informationsprodukte miteinander konkurrieren, wirkt eben gerade aufgrund des oben beschriebenen Informationsdilemmas umso schwerer. Also aufgrund der Tatsache, dass ich einen Nutzen eines Informationsproduktes erst beurteilen kann, wenn ich das Informationsprodukt konsumiert habe. Die dritte Bedingung, die liberale Ökonomie stellt, ist die Bedingung der Markttransparenz. Aufgrund des oben beschriebenen Informationsdilemmas kann daher aber auch ausgeschlossen werden, dass alle Marktteilnehmer jederzeit und vollständig über alle relevanten Informationen verfügen können, die sie idealerweise einer Kaufentscheidung zugrunde legen müssten. Das ist, denke ich, klar. Die vierte Bedingung für einen idealen Markt ist die Präferenzlosigkeit der Marktteilnehmer. Dieser Forderung liegt der Gedanke zugrunde, dass wirkliche Konkurrenz nur dann gegeben ist, wenn keine persönlichen Vorlieben oder Abneigungen zwischen den Marktteilnehmern bestehen, da Wettbewerb sonst durch irrationale Faktoren unterlaufen würden. In diesem Zusammenhang rückt vor allem der Markenschutz in den Blickpunkt. Die ökonomische Rechtfertigung des Markenschutzes zielt vor allem auf die Verringerung von Informationskosten auf Seiten der Nachfrager ab. So heißt es etwa beim Markenverband in Wiesbaden: Der Markenartikel ist ein Produkt, das eine stets gleichbleibende und verbesserte Qualität und Ausstattung bietet. Also das heißt, wenn ich die Marke XY kaufe, dann weiß ich, was ich da habe. Andererseits kann aber gesagt werden, dass mit dem Markenrecht eine Institution zum Schutz von sogenannten geistigen Eigentum massiv dazu beiträgt, dass Wettbewerb unterlaufen werden kann, indem durch diverse Maßnahmen zur Imagepflege von Marken auf einer weitgehend irrationalen Ebene Einfluss auf die persönlichen Präferenzen von Nachfragern genommen werden. Oder man könnte es auch noch extremer ausdrücken, indem eben auch bestimmte, vielleicht sehr irrationale Bedürfnisse entstehen. Also auch dazu gibt es ein interessantes Zitat. Starke Marken müssen auf den Bauch zielen. Vergesst den Verstand. Ohne Gefühle kein Markenerfolg. Also das ist auch sehr typisch Betriebswirtschaftsslang. Also, aber da kommt es sehr, sehr schön zum Ausdruck, was ich da am Markenschutz kritisiere in dem Zusammenhang. Und durch dieses Image, das eben mit Marken aufgebaut werden soll, werden eben rationale Entscheidungskriterien in den Hintergrund gedrängt. Das ist eben ein entscheidender Punkt. Und deswegen kann man wohl auch sagen, dass auch die Präferenzlosigkeit der Marktteilnehmer eben gerade aufgrund des Schutzes von geistigem Eigentum eben nicht gegeben ist. Die fünfte Bedingung, die da gestellt wird, ist rationales Verhalten aller Marktteilnehmer. Aus dem bisherigen kann allerdings schon geschlossen werden, dass gerade auf Märkten künstlich verknappter Informationsgüter die Rahmenbedingungen äußerst schlecht sind, um allen Marktteilnehmern rationales Verhalten zu ermöglichen. Fazit: Der Markt für künstlich verknappte Informationen weicht also nicht nur im für real existierende Märkte üblichen Rahmen vom Ideal eines Marktes unter vollständiger Konkurrenz ab, sondern ein solcher Markt negiert fast alle Bedingungen, die für einen solchen idealen Markt und damit für ein Optimum an allokativer Effizienz und Effektivität aus Sicht liberaler Theorie notwendig wäre. Berücksichtigt man dazu noch das oben beschriebene Informationsdilemma beim Tausch von künstlich verknappten Informationsgütern über Märkte, so liegt der Schluss nahe, dass die Allokation künstlich verknappter Informationen über Märkte weniger effizient und effektiv sein muss, als dies bei der Allokation von Informationen ohne die künstliche Verknappung durch den Schutz des sogenannten geistigen Eigentums der Fall wäre. Also das war jetzt mal so ein Beispiel, wo ich denke, das kann man in relativ kurzer Zeit sehr anschaulich abhandeln. Was passiert, wenn man tatsächlich mal schaut, was fordert liberale Theorie und wird es eingelöst, wenn ich geistiges Eigentum dran messe, aufgrund der Eigenschaft, die es hat, im Gegensatz zu materiellen Gütern. Da war gleich eine Frage. Nee, aber das ist ein guter Punkt. Das ist, ich...
ich habe vorhin eine Frage, also ich kann dem Projekt sehr zustimmen. Ich finde das gerade mit den Marken sehr interessant, weil das finde ich erstens, dass in dem Zusammenhang auch Kritik an diesem dritten Element dieses intellektuellen Eigentums, also Patente und Urheberrechte, sind im Bildungsumfeld, glaube ich, sehr umstritten, dass wir die kritisieren. Mhm. Aber auch das Markenrecht anzugreifen, war für mich doch relativ neu. Was ich nicht so ganz frisst, ist der Ausgangspunkt für den Ganzen. Du sagst, dass liberale Argumentation davon ausgeht, dass die effektive Allokation von Gütern damit sichergestellt wird. Und da bin ich mir gar nicht so sicher, dass das ein Kernausgangspunkt liberaler Argumentation ist, sondern für mich ist es eher so eine diffuse Gerechtigkeitsvorstellung, die auch so bei diesem Pullover-Beispiel ein bisschen durchkommt. Also da geht es nicht darum, dass der Pullover jetzt irgendwie effizient genutzt wird oder so, sondern das ist mein Pullover und den lassen wir nicht wegnehmen. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel der Locke nicht davon ausgeht, dass das im Sinne von effektiver Allokation ist, sondern dass dieses Schutz des Eigentums meinetwegen zur Sicherung des Friedens oder irgendwelche diffuse Gerechtigkeitsvorstellungen oder auch aus anderen Gründen ist. Also wie bringst du diese Argumentation von effektiver Allokation hinein in die liberale Bereiche?
Also ich möchte gerne gleich dann antworten. Also Locke ist wirklich eine andere Geschichte. Ich habe extra gesagt, Locke ist eigentlich mehr der normative Argumentationsstrang, auf den ich hier nicht eingehe. Da hast du vollkommen recht. Also bei ihm geht es da in dem Zusammenhang eigentlich gar nicht um Effizienz und Effektivität in der Allokation von Ressourcen. Das ist ein anderer Strang und das ist der Strang, den man heute eigentlich, der die klassische Volkswirtschaftslehre darstellt. Also es ist da klassisches Grundwissen, die interessanterweise vor allem in der neuen Institutionenökonomik aufgegriffen wird. Also da gibt es ganz bekannt prominent von North, der eben so argumentiert, dass er sagt, also die Geschichte der Gesellschaften zeigt von sehr früher Zeit an, also er fängt da schon vor tausenden von Jahren an, beim Übergang von der Jagd und vom Sammeln hin zum Feldbau, was ich sehr riskant finde, aber für die neuere Geschichte führt das dann auch etwas weiter aus, dass er sagt, es waren immer die Gesellschaften, haben sich erfolgreich gegenüber anderen durchgesetzt, die den effektiveren und effizienteren Schutz von Eigentum hatten. Und zwar genau aus den Gründen, die ich jetzt da genannt habe. Also unter anderem aus Grund einer effizienteren und effektiveren Allokation von Ressourcen. Er führt dann auch noch andere Gründe an, eine höhere Motivation der Akteure, überhaupt wirtschaftlich zu handeln. Aber das sind im Grunde die zwei Kernthesen, die er da aufstellt, warum er Gesellschaften für überlegen hielt, weswegen es sich auch vor ihnen praktisch evolutionär durchgesetzt hat, das kapitalistische System mit dem Schutz von geistigem Eigentum. Ja. Also da kann man schon sagen, das ist eine klassische liberale Argumentationsschiene, eben die ökonomische und nicht die normative.
Möchte ich dann doch kurz einwenden, dass sogar das Patentrecht in der Liberalen immer schon umstritten war. Weil durchaus, also so blöd sind die ja nicht gewesen, durchaus klar war, dass das mit dem Wettbewerbsgedanken dieses Marktwirtschaftsmodell nicht zusammenpasst.
Mhm. Erich. Das ist durchaus richtig. Also beim Verein freier informationeller Infrastruktur heißt es, glaube ich, FFII, findet sich auch der wunderschöne Satz, dass das Patentrecht der Sieg der Juristen über die Volkswirtschaftler darstellt. Wobei das von Volkswirtschaftlern eigentlich findet man das kaum mal durchdekliniert. Also warum und weshalb? Also es ist tatsächlich so, dass viele sagen, naja, ein Patent ist ein Monopol und Monopole finden wir Liberalen schlecht. Und damit ist es aber auch. Aber es ist das reicht dann oft halt einfach nicht aus. Und es ist mir eigentlich ein Rätsel. Also ich bin auch immer dankbar für Quellenhinweise, wo sich dann liberale Ökonomen dann auch wirklich mal intensiver mit der Problematik auf einer theoretischen Ebene mit der Problematik des Patentrechts auseinandersetzen. Aber grundsätzlich Völlig richtig, ja.
Ich kann noch mal eine Bemerkung dazu. Ich habe also mal auch irgendwo gelesen, dass das Patentrecht ja, was ja so Ende des 19. Jahrhunderts so wesentlich erst bestanden ist.
Ich glaube, das ist
einfach. Ja, aber also frühestens Ende des 19. Jahrhunderts, dass also Leute wie Siemens, die ja damals sozusagen Patente auch wirklich dann hatten, dass die mit dieser Regelung auch eher unzufrieden waren. Und es gibt also auch eine andere Äußerung, die ich im Zusammenhang von Lutherbeck mal gehört habe. Wenn man also heute, sagen heute, also Patente sind ja in ihrer juristischen Konstruktion ein Abwägen von Interessen. Es wird sozusagen das Interesse an einer Sicherung von Investitionen und das Gemeininteresse an einem freizügigen Zugang zu Informationen in gewisser Weise abgewogen. Insofern ist also das durchaus ein vernünftiger, auch, sag ich mal, ein Grundansatz, den man irgendwie in der Gesellschaft machen muss. Und die Argumentation war, okay, Patente sind halt heute da und wir müssen irgendwie damit umgehen, wenn wir jetzt nochmal in der Lage wären und die Frage wäre, ob wir nochmal Patente erfinden würden, aus das also Jurist oder im juristischen Bereich sagt, die sagen, naja, also heute kann ich das System der Patente eigentlich nicht wieder erfinden, aber da es nochmal schon da ist, müssen wir irgendwie damit umgehen. Also so eine gewisse Argumentation, die also in der Tat auch diese, sag ich mal, sehr Janusköpfigkeit dieses Patent, der Patentgeschichte, sag ich mal, mit darstellt. Ja. Aber ich habe jetzt die Argumentation eigentlich so verstanden, wenn Liberaler kommt, nimmt das Wort Markt in den Mund und geistiges Eigentum in dem Sinne. Du hast es jetzt so durchstückeln, ja, wenn du sagst Markt, dann meinst du eigentlich das. Und wenn ich jetzt geistiges Eigentum und Markt daneben lege, sage, kommt eigentlich raus, das geht auch nicht. Also sage ich mal, wenn wir jetzt, das wäre dann ein zentraler Punkt der liberalen Argumentation, dass er sagt, ja, Markt, dass man jetzt sozusagen ihm damit mit seinen eigenen Argumenten, die er sonst normalerweise verwendet, schlägt. Das war jetzt aber deine nächste Argumentation, ja, dass der Liberale dann sozusagen zurückgehen würde. Geistiges Eigentum ist per se ein Wert. Also es wäre schon, ja, wenn du sagst, so, das halt war immer so, dass geistiges Eigentum was Wichtiges war. Es wäre da für mich dann schon noch interessant, da auch eine Gegenargumentation zu haben. Und nach meinem Dafürhalten, was ich so sehe, ist, dass auch, du hast sozusagen argumentiert mit Funktionalität, also mit Informationen, hat diese Eigenschaften und wenn ich jetzt das Marktmodell drauflege mit den normativen auch Überlegungen, passt nicht. Ja? Also da gehe ich, die Argumentation gehe ich vollkommen mit. Aber ich darf mal nur wieder einen Satz aus einem anderen Artikel zitieren, der heißt Ein großes Elend von Helmut Klemm, wo es um den Informationsbegriff geht. Da geht es so, Günter Rohpohl war Augenzeuge. Er hatte es noch gesehen, als an Bahnhofsschaltern Auskunft stand und nicht Information. Also ich halte die Frage, die hier ein bisschen mit drin ist, die jetzt gerade genannt wird, wie ich jetzt noch reingehe, ich glaube, man muss noch viel genauer hinschauen, was Information eigentlich ist, ob das, was dort, also wenn ich das Wort Wissensmanagement höre, da sträubt sich mir immer die Haare. Ich habe nur zwei Sorten gesehen, Datenmanagement und Faktenmanagement. Aber ein Wissensmanagement kenne ich eigentlich nicht, obwohl ich das alles von der Einzelne gekauft habe.
Darf ich? Darf ich nur ganz kurz gleich was dazu sagen, weil ich dieses ewige Sammeln und dann, es ist richtig, also man müsste jetzt noch wesentlich weitergehen und das ist auch mein Punkt. Also es ist zum Beispiel in dem, also um daran jetzt anzuknüpfen, was du jetzt da gesagt hast, muss man einfach feststellen, was haben wir denn heute für ein Problem? Haben wir das Problem, dass wir nicht genügend Informationen haben? Nein, wir haben das Problem, dass wir Informationen ertrinken. Das heißt, wir haben schon eine gewisse Knappheit, aber das ist eine andere Knappheit. Wir haben zum Beispiel eine Knappheit an Aufmerksamkeit. Also das heißt, eine effiziente, jetzt aus wieder mal diese liberale Terminologie, eine effiziente und effektive Allokation von Informationen würde dann einfach auch zum Beispiel erfordern, dass die Aufmerksamkeit auf die richtigen, in Anführungszeichen, Informationen gelenkt wird, wo man natürlich von vornherein oft nicht weiß, was ist das und so weiter, ja. Aber das sind dann auch so Punkte, wo dann auch wieder aus einem anderen Grund das Markenrecht zum Beispiel sehr problematisch wird, das eben natürlich sowas wie ein schwarzes Loch für Aufmerksamkeit darstellt. Es schafft die Möglichkeit einfach, wie das gesamte, wie auch das Urheberrecht, Aufmerksamkeit auf Dinge zu richten, die sie vielleicht gar nicht verdienen. Also da ist eben die Logik des Kapitals im Vordergrund. Ich kann einen Haufen Geld draufschmeißen, ich kann ein gutes Marketing machen und dann bringt mir diese Information oder bringt mir dieses Produkt auch doch zumindest einen nennenswerten Erfolg. Aber das sagt nichts darüber aus, wie gesamtgesellschaftlich gesehen, wie wichtig diese Information jetzt ist und wie wichtig es ist, dass es sich zum Beispiel ausbreitet.
Also da muss ich doch nochmal, entschuldige, wenn ich das nochmal höre, aber ganz vehement dagegen halten, weil das ist ja gerade auf, das gibt ja so ganze Aufmerksamkeit für Ökonomie und eine große zweite Diskussion dabei. Mhm. Nach meinem Dafürhalten ist Aufmerksamkeit etwas außerordentlich Subjektives. Also mit dieser Form einer Objektivierung von Aufmerksamkeit, die sie auch gerade die Werbeindustrie und so weiter machen will, geht nach meinem Dafürhalten entscheidend am Problem vorbei. Und diese Frage, dass also Aufmerksamkeit was außerordentlich Subjektives ist, ist für mich ein essentielles Element einer Schärfung des Informationsbegriffs.
Mhm. Also es ist sehr subjektiv. Von was hängt es ab, auf was ich Aufmerksamkeit richte? Es hängt zum Beispiel davon ab, von meinem Wissensstand. Also es ist, das weiß auch jeder aus einer eigenen Erfahrung, dass man die Aufmerksamkeit mit einem wachsenden Wissensstand auf andere Dinge richtet. Also ich finde heute vielleicht Dinge nicht mehr wert, dass ich meine Aufmerksamkeit drauf richte, die ich früher super spannend und interessant fand, auf die ich früher sehr viel Aufmerksamkeit verwandt habe. Aufgeklärte Menschen, Aufklärung ist in dem Fall auch ein gewisses Wissen, das sich ein Mensch aneignet. Aufgeklärte Menschen finden vielleicht auch gewisse Dinge ordinär und langweilig, richten ihre Aufmerksamkeit viel lieber auf andere Dinge. Was ich sagen will ist, Aufmerksamkeit ist subjektiv, sie hängt sehr stark davon ab, was für ein Wissen ich habe. Und da komme ich sehr schnell in einen Prozess rein, wo ich dann auch sagen muss, woher stammt das Wissen wiederum, das letztendlich auch dafür verantwortlich ist, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte. Ja, das hängt natürlich wiederum davon ab, auf was ich früher meine Aufmerksamkeit gerichtet habe und so weiter. Und da wird es jetzt zum Beispiel interessant, sich Studien anzuschauen, die es heute immer öfters gibt, über die Folgen von hohem Fernsehkonsum und so weiter. Und die Folgen sind doch relativ eindeutig die, dass man eben einen anderen Wissensstand hat und dass es einem natürlich sehr viel schwerer zum Beispiel fällt, aufgrund ganz unterschiedlicher Dinge einfach ein Buch zu lesen und es vielleicht auch subjektiv als Genuss zu empfinden. Ja? Einfach weil dieses Wissen, das man da dafür bräuchte, über das verfügt man nicht und deswegen wäre es maximal eine Last, die man zur Not tun würde, was für jemand anderen mit einem anderen Wissensstand vielleicht ein Genuss ist. Ja? Aber das führt jetzt eben, wie gesagt, in die andere, meiner Meinung nach, sehr, sehr interessante Richtung, die man da mal ausleuchten müsste. Und ich für meinen dafür halten würde sagen, also ich meine, die Institution des geistigen Eigentums macht es eben auch für rationale Akteure im kapitalistischen System eben sehr lukrativ, sehr viel Geld, sehr viel Ressourcen dafür aufzuwenden, zum Beispiel sowas wie Spielfilme zu drehen, ja, die natürlich in ungeheurem Ausmaße Aufmerksamkeit absorbieren können. Also es gibt eben Studien, die auch dann sagen, naja gut, das, wie gesagt, das führt jetzt ein bisschen weit, aber es ist wirklich eine Richtung, die ich denke, die mal ein bisschen durchzudeklinieren, ist nicht ganz uninteressant.
Also teuer für Spielfilme statt die Geringfilme setzen.
Ja, genau, zum Beispiel, das ist ein sehr schönes Beispiel. Ich meine, es ist heute möglich und es ist sogar rational, ich weiß nicht, wie viel, 180 Millionen Dollar für so ein Spektakel auszugeben, auch dann eine irrsinnige Werbetrommel anzurühren, die ja wirklich, also das müsste man muss sich das mal genau anschauen.
Für mich ist die Frage, ist das der Aufmerksamkeitsbegriff, den du jetzt hier, sag ich mal, ist das der Aufmerksamkeitsbegriff, der hier wirklich wichtig ist? Ist das nicht eigentlich, also weiß nicht, also für mich ist der Aspekt, den du gesagt hast, dass sozusagen Aufmerksamkeit auf frühere Aufmerksamkeit aufbaut, dem dekliniere ich ein Stück weiter durch. Denn wenn ich zu früheren Zeiten unterschiedliche Leute auf unterschiedliche Sachen aufmerksam, sagen, ihre Aufmerksamkeit gerichtet haben, das heißt, sie kommen dann zu einem gewissen Punkt als unterschiedliche Individuen. Und durch ihre unterschiedliche Geschichte haben sie in den konkret, zu dem konkreten zeitlichen Punkt einfach unterschiedliche Präferenzen. Das heißt, der eine guckt sich vielleicht den Film vorher an und findet das ganz toll und so weiter und ein anderer hat ganz andere Präferenzen. Also ich meine, für mich ist, das ist dann auch ein liberaler Punkt, der eine Rolle spielt, für mich ist diese hochgradige Individualisierung, wenn ich also im Prinzip diesen Aufmerksamkeitsbegriff subjektiv runterdefiniere, ja, wenn ich 10 Merkmale habe, die nur in 2 Ausprägungen sind, immer Plus und Minus, wenn ich die kombiniere, da habe ich 2 hoch 10, also 1000 Kombinationen, die ich da habe. Nur so eine ganz kleine, sage ich mal, mathematische Spielerei, die da eine riesen Variationsbreite auf einmal liefert. Also wie viele unterschiedliche Individuen entstehen da und dann kann man natürlich nach meinem Fall auch liberale Begriffe wie Freiheit daneben liegen. Freiheit ist eben nicht gleich, nicht also alle Gleichheit ist eben nicht, dass alle irgendwie die gleichen Möglichkeiten haben, sondern Gleichheit ist doch etwas, was in irgendeiner Weise in der Verschiedenheit von Leuten da seine Wurzeln hat. Es kommen alle diese Werte, diese, sage ich mal, bürgerlichen Werte, kann ich dann auf einmal wieder, bekomme ich wieder, aber in einer umgekehrten Form. Ist irgendwie jetzt, was ich, Marx hat gesagt, vom Kopf auf die Füße gestellt.
Also ich habe
in diesem Sinne
Aufmerksamkeit. Ja. Ich habe sehr unterschiedliche Individuen, hast du gerade gesagt, aber trotzdem sag mir die Statistiken, dass es auch heute noch eine sehr starke Reproduktion von Ungleichheit gibt. Und eine PISA-Studie sagt mir zum Beispiel, dass den Nutzen, den ich aus dem Besuch derselben Schule ziehe, ist mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei einem Kind, das aus einer gutbürgerlichen Familie kommt, sehr viel höher wie bei einem Kind, das eben aus einer wesentlich ärmeren Familie kommt. Und gleichzeitig gibt es eben Studien, die sagen, naja, also in Familien mit einem geringeren Einkommen ist der Fernsehkonsum bei einem Kind eben wesentlich höher, während in besser begüterten Familien es oft natürlich der Fall ist, dass die Eltern entweder selber die Zeit haben, aber zumindest das Geld haben, um dafür zu sorgen, dass ihre Kinder von klein an einfach eine andere Zuwendung bekommen. Und das heißt, das ist das, was ich vorhin auch meinte, auf was ich Aufmerksamkeit richte, hängt natürlich auch von meinem Wissensstand ab. Ja, ich meine, es gibt natürlich immer mal einen Punkt, wo ich anfange, und der ist natürlich in den jüngeren Jahren. Aber also, wenn man sich die Statistiken anschaut, dann ist es zwar klar, ja, alle sind unterschiedlich, aber ich habe trotzdem immer noch sowas wie soziale Ungleichheit, die sich reproduziert. Und das ist eine spannende Frage. Und da ist meiner Meinung nach der Ungleichheitsbegriff schon, der Aufmerksamkeitsbegriff durchaus, auch in dem, so wie ich ihn gefasst habe, vielleicht gar nicht so uninteressant, um gewisse Dinge zu verstehen.
Anderes Thema.
Ja.
Also ich stimme natürlich sehr zu der Analyse des Nichtvorliegens der Marktbedingungen im Bereich der Information und der kognitiven Produktion. Aber das Problem, vor dem wir faktisch im Moment stehen, in Deutschland, genauso wie in Österreich, ist zum Beispiel, dass der Bildungsbereich gerade kommerzialisiert wird. Das heißt, was sage ich jetzt dem Ministerium, dass der Auffassung ist, die Universitäten und ihre Aktivitäten sollen in den privatwirtschaftlichen Bereich mehr oder weniger ausgelagert werden. Ich weiß natürlich, was ich instinktiv sage ich, Bildung ist keine Ware. Unter dem Slogan Bildung ist keine Ware sind wir uns vollkommen einig. Ja. Leider überzeuge ich die nicht gleich dazu. Und die Schwierigkeit ist ein bisschen die, reicht, also ich frage mich sozusagen, reicht diese Analyse, mit der ich völlig zustimme, angesichts dessen, dass es offensichtlich was unglaublich beschwingendes, sexy, was das ist, hat eine Kraft, die da dahinter steht, gibt, die genau das Gegenteil praktiziert, nämlich aus der Bildung eine Ware zu machen. Die können ja sagen, sie haben schon recht. Du hast schon recht mit dem Ding, im Moment ist Bildung noch keine Ware, sagen sie, ja. Aber das ist schlecht. Weil warum sollte Bildung keine Ware sein? Es geht sozusagen darum, die Anpassungsarbeit geradezu zu leisten. Und an einer Stelle zum Beispiel zu sagen, also stromlinienförmig gestaltet des Angebots der Universitäten. Wir produzieren zu viel, wir können uns das nicht mehr leisten, dass wir alle die Optimfächer und so weiter haben. Das mag sehr schön sein, auf dem Papier. Früher war das auch ganz nett mit der Lehre, aber heutzutage ist es nicht mehr finanzierbar. Das heißt, wir müssen die Wissensproduktion auf diese Art und Weise einschränken, einbremsen. Und das geht nur, indem wir die Signale in eine Situation schaffen, wo die Preise genau die Signale sein können, die sich dann einmal da in der Gesellschaft sind. Damit sind wir doch konfrontiert worden.
Ja, also da muss ich ganz klar sagen, also die Argumentation, wie ich sie bisher vorgetragen habe, sagt darüber erstmal relativ wenig aus oder kann da relativ wenig dazu beitragen, irgendwie einen Standpunkt zu beziehen. Da denke ich, wäre es zum Beispiel wesentlich fruchtbarer, sich auch mal sich stärker mit Innovationsforschung zu beschäftigen und sich vor dem Hintergrund dann auch zu fragen, was ist denn die Aufgabe der Universität und was ist denn eigentlich die Natur der Innovation? Die Innovation ist etwas, was sich, bevor sie passiert ist und die meisten Leute auch danach noch nicht begreife, was es eigentlich ist. Ja? Wenn ich jetzt die Bildung kommerzialisiere, dann mache ich etwas, was in sehr vielen Punkten sehr, sehr fatal ist. Also ich richte sie nämlich sehr kurzfristig nach den Interessen der Wirtschaft aus und dann bekomme ich im Bildungssystem etwas, was man auch anderswo schon hinlänglich als einen Schweinezyklus kenne. Man hat es ja auch jetzt sehr schön an IT-Fachkräften in Deutschland beobachten können. Natürlich schreit die Wirtschaft nach IT-Fachkräften, wenn sie erkennt, dass sie welche braucht. Aber dann ist es zu spät. Wenn man dann anfängt, wie verrückt IT-Fachkräfte zu produzieren, dann hat man einen Riesenberg, eine Riesenansammlung an IT-Fachkräften, dann, wenn man sie nicht mehr braucht. Ja, also das ist, und das ist jetzt nur ein sehr aktuelles Beispiel. Andere Beispiele.
Was ganz Entscheidendes angeht, aus dem Workshop, der eben da drüben gewesen war, wo also welche aus der Wirtschaft da waren, die haben nämlich genau das Gegenteil, ich meine, das ist ein Verfehlung bekommen. Die haben genau das Gegenteil gesagt. Die haben gesagt, es gibt ein Werk von, auch die können das nicht, was wir brauchen. Das heißt, also, das verstehe ich. Ja. Weil, wenn wir jetzt das mit dem Aufmerksamkeit, dass das was ist, was man ganz langsam, ich befolge dann mal das Bild von den vielen Geschichten-Tapete, die man dann drauf machen muss. Da hat man auch so eine Person mal schnell Geschichten-Tapete draufgeklebt. Dann ist das eben nicht ein Experte, der 20 Schichten-Tapete sozusagen, der die ganze Open Source Sachen in vernünftiger Weise handeln kann. Also, so diese Argumentation, es ist umgekehrt.
Ich meine, das schließt natürlich nicht aus, dass man vielleicht im Bildungssystem nicht was ändern könnte oder sollte. Aber das ist, man muss da eben auch differenzieren. Also, ich denke mal, auch wenn das jetzt weit von dem Thema hier wegführt, also man beginnt dann halt sehr schnell, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Also sich zu überlegen, wie man Menschen heute auf die Anforderungen der Zukunft vorbereitet, ist meiner Meinung nach auch eine Frage, die vielleicht gar nicht so viel mit Inhalten zu tun hat. Also es ist ja auch, und in der Zwischenzeit ist es ja, das hat auch wieder mit Innovation, mit neuem Wissen zu tun. Irgendwann kommen Menschen vielleicht auf den Trichter, dass wir uns in der Situation befinden, wo wir in bestimmten Zusammenhängen für bestimmte Aufgabenfelder vielleicht gerade Geisteswissenschaftler brauchen können. Nicht weil sie jetzt irgendwie vielleicht sich besonders gut in altgriechischer Geschichte auskennen, aber weil sie eine Art und Weise haben, Dinge zu analysieren und an Dinge heranzugehen, die extrem wertvoll ist oder so. Ja. Also ich denke, das ist ein Minenfeld, das ist ein hochpolitisches Feld, das man da betritt, wo sehr viele Interessen im Spiel sind, wo ich aber denke, da gibt es genügend Beispiele in der Vergangenheit, die zeigen, wenn man da allzu sehr auf die Wirtschaft hört, dann kann man es vergessen. Also dann kommt aber nichts wirklich Vernünftiges dabei raus.
Ein anderes Statement eines Wissenschaftler, sage ich mal, die sich damit beschäftigen, Hans-Günter Meyer aus Berlin bringen, der sagte, Hochschulen waren immer in der Krise. Also es gab keine Zeit, wo Hochschule nicht in der Krise war, eben weil sie immer zwischen den zwei Polen war, der Nützlichkeit, was ich aber kann nicht mehr fragen, was ist denn nützliches Wissen? Ist ein nützliches Wissen überhaupt interessantes Wissen? Ja, wenn ich schon weiß, dass ich ein Wissen machen kann, ist das dann interessantes Wissen? Also, und den Erfordernissen sozusagen, der Wissensschatz in irgendeiner Weise zu bewahren. Also, dass die in der Krise waren, das ist eigentlich immer so gewesen und die sind auch mit Dresden immer relativ gut und fertig geworden. Wenn da heute über die Professoren geschimpft wurde, was die von der träge Masse seien, dann sage ich immer, ich habe ein ganz tolles Beharrungsvermögen auf manchen Dingen, vielleicht in manchen Aspekten zu toll, aber im Endeffekt glaube ich, das Beharrungsvermögen, was auch institutionalisiert ist, und das ist also schon eine gewisse Gewähr, dass da vielleicht auch nicht alles so läuft, wie das also manche Marktapologeten nennen. Und ich verstehe auch nicht, dass du dein Licht jetzt hier so unter den Scheffel stellst, wenn er sagt, also wie kommt mit dem Wort Ware? Und was soll ich dir jetzt sagen? Da verstehe ich jetzt nicht, denn du hast doch gerade so argumentiert. Wenn ein Liberaler mit dem Wort Ware kommt, dann sage ich ihm, Markt. Ja, und er sagt, ja. Dann fangen wir an, zu sagen, aber hör mal, du denkst doch mit Markt das, aber das geht doch da nicht. Und du denkst doch mit Markt jenes, aber das geht doch da auch nicht. Und also ich meine, gerade da sage ich, da ist das eine sehr wertvolle Argumentation, da genau an die Argumentationsmustern, die da auf den Tisch gelegt werden, in der Sache man ansetzen kann. Ob der dann eine Sachargumentation im Endeffekt macht oder ob der nicht eigentlich diese Argumente nur eben so pro forma auf den Tisch packt, wie das eben bei, ich zitiere heute Christoph Speer, bei seinem Aliens halt so üblich ist, dass man, es geht gar nicht um die Argumente, sondern nur darum, eine Argumentation auf den Tisch zu legen. Die, also wenn sie nicht plausibel wird, dann wird sie da gewiss schon eine andere Argumentation hingelegt, die sozusagen bloß gesagt, geh mir auf. Also es ist ein großes, ein sehr, es ist ein großes Kampffeld, ja, wie sagen wir gesagt, diese Wort Intellectual Property-Geschichten. Das sind Sachen, die auch auf der Ebene, also auf einer Ebene, auf einer so hohen Ebene in den gesellschaftlichen Diskurs reingedrückt werden, dass sie weiter unten die Naturgesetze herkommen. Da heißt es, ich müsste jetzt wissen, die Patentregeln von der EU in nationales Recht umgesetzt werden. Das ist wie Naturrecht, ja. Mhm. Und da wird gar nicht gefragt, ist denn das sinnvoll oder nicht. Das heißt, also, da muss auch schon ein ziemlich intensiver Widerstand entgegengesetzt werden, organisiert werden, um da überhaupt was zu ändern. Insofern ist also das schon.
Also ein anderer Punkt, also ich würde in dem Punkt eher anders argumentieren. Also Bildung als Ware, das ist meiner Meinung nach auch so in gewisser Weise ein Euphemismus. Also was da vielleicht eher entscheidend ist, dass man argumentieren müsste, also geistiges Eigentum bedeutet, Informationen, die ich im Bildungsbereich einsetzen will, muss ich erstmal kaufen. Von Bildungsverlagen, von Wissenschaftsverlagen. Das heißt, ich muss erstmal einen Haufen Geld ausgeben. Und also was ich sicher weiß, ist, dass dieses System, das wir haben, den Bildungsbereich eine Menge Geld kostet. Was ich nicht weiß, ist, ob es dem Bildungsbereich irgendwas bringen würde. Und ich meine, wenn man sich das doch mal wirklich anschaut, dann ist es doch wohl eher so, dass es ein bisschen so ist wie im Kino. Also wenn einer aufsteht, um besser zu sehen, dann ist es für ihn okay. Wenn aber alle auf diese glorreiche Idee kommen, dann stehen halt alle, aber sehen natürlich dann genauso viel wie vorher. Ja, nur dass sie eben sich alle in einer etwas unkomfortablen Situation befinden wie vorher, weil sie eben nicht sitzen, sondern stehen. Wenn jeder Wissenschaftler für sein Patent, das er anmeldet, zwar womöglich Geld kriegt für sein Forschungsinstitut, aber gleichzeitig auch einen Haufen Geld ausgeben muss, um an Informationen zu kommen, auf deren Grundlage er überhaupt erst Forschung betreiben kann, dann ist es womöglich so, dass sich die Sache gerade irgendwie so rechnet, mit viel Glück, aber das ist eine völlig absurde Argumentation. Wer immer absahnt, ist natürlich ist tatsächlich die Wirtschaft. Wir haben heute Situationen, wo wir Wissenschaftsverlage haben, die teilweise wirklich Traumrenditen haben. Also so die ganz großen Wissenschaftsverlage, Elsevier und wie sie alle heißen, die haben zum Teil ganz nette Renditen. Die erfüllen allerdings eine Aufgabe, die heute gar nicht mehr notwendig ist. Also das muss man halt auch mal sehen. Und was passiert? Der Steuerzahler zahlt im Moment dafür, dass Bildung und Forschung gemacht werden kann, um dann die Ergebnisse der Bildung und Forschung zurückkaufen zu müssen. Das ist dermaßen absurd. Auf so eine Idee würde in der Wirtschaft niemand kommen. Ja? Also mein Vater zahlt dafür, dass ich studieren kann, und er zahlt aber auch dafür, dass der die Bücher den er dafür bezahlt hat, dass er die Bücher produziert, die ich lesen soll, dass er dem die Bücher abkauft. Also es ist wie wenn Daimler Chrysler die seine Arbeiter bezahlt, um Autos zu bauen, um ihnen anschließend die Autos abzukaufen. da würden die kurz innehalten und sagen, Moment mal, ne, wie, wieso? Was müssen wir euch abkaufen? Das hat natürlich früher Sinn gemacht, solange es kein Internet gab, solange es keine Digitalisierung der Informationen gab. Damals war es, da kann man auch wieder ökonomisch argumentieren, natürlich ein Risiko und hat einen hohen Kapitaleinsatz erfordert, ein Buch zu drucken und herauszugeben. Es hat auch einen Kapitaleinsatz in Form von Maschinen erfordert. Heute sieht es etwas anders aus. Heute kann ich grundsätzlich digital publizieren, mit ganz anderen Kosten, mit einem ganz anderen Risiko. Und ich kriege das selber bei uns im Lehrstuhl mit, wie sieht letztendlich die ganze Review-Arbeit und alles, bis der Artikel druckreif ist, macht immer mehr und zum immer überwiegenderen Teil der Autor bzw. der Lehrstuhl, in dem er arbeitet, selber. Der Verlag nimmt es dann dankend in fertiger Form entgegen und jagt es noch kurz durch die Druckerpresse. Also ich meine, das ist albern. Also
ich wollte nur fragen, weil du in diesem Bereich forschst, ob es tatsächlich von liberaler Seite Kritik an diesem intellektuellen Eigentum gibt. Also ich meine, es nicht irgendwelche Volkswirte, die dann irgendwie Lehrstühle sitzen, sondern gibt es da wirklich Leute, die an Schlüsselpositionen sind oder relevante Kapitalinteressen vertreten, die solche Argumentationen sich wirklich fordern?
Der frühere Leiter der Währungsbank, Nobelpreisträger, und jetzt fällt mir sein Name nicht ein, das ist furchtbar, Stiglitz, danke, ist in gewisser Hinsicht doch ein recht exponierter Kritiker des geistigen Eigentums. Er sieht es vor allem unter dem Licht, welchen Einfluss des Geistes oder welche Probleme geistiges Eigentum für Entwicklungsländer darstellen und dass eben der Schutz geistigen Eigentums eben gerade auch diese Ungleichheit zwischen erster und dritter Welt reproduziert und stabilisiert und vielerlei Hinsicht sogar eher noch ausbaut. Also darauf weist er schon hin und er verwendet sogar auch die Analogie und sagt, also wir sind im Moment vielleicht, wie ich vorhin auch versucht habe, die Analogie zu bringen, der Übergang Feudalismus, Kapitalismus, so bringt ja auch die Analogie Kapitalismus, Wissensgesellschaft, dass wir da, wenn es um die eigentumsrechtliche Frage geht, bei geistigem Eigentum doch nochmal ganz genau nachschauen sollten, ob das wirklich so viel Sinn macht.
Ist es etwa vorstellbar, dass man das geistige Eigentum so in der Tradition stellt, zum Beispiel von diesen Schutzzöllen, also von protektionistischen Maßnahmen, könnte man es ja auch sehen, wenn man in liberaler Terminologie bleiben will.
Also ich will nochmal dazwischen auch eine zweite Frage stellen. Es wird immer geistiges Eigentum geredet und Ware und Produkt, aber die Form, in der das ausgeprägt wird, ist ja die Lizenz, die Erlaubnis, etwas zu nutzen. Das ist ja eine vollkommen andere Form als bei normalen Produkten. Kann die Ausprägung auf der anderen Seite eine andere als das übrig ist?
Ja, das ist richtig. Es sind eine sehr heterogene Sammlung von Rechten, die da zusammengesammelt werden. Also das Patentrecht ist völlig anders und folgt einer völlig anderen Logik und schützt auch ganz andere Sachen wie jetzt das Urheberrecht oder das Markenrecht. Also da muss man dann jeweils eigentlich auch nochmal differenzieren und muss es für die einzelnen Bereiche eigentlich auch nochmal für sich genommen jeweils durchdeklinieren. Also nicht jedes ist aus den gleichen Gründen aus liberaler Sicht jetzt vielleicht nicht so sinnvoll. Ja. Und dann müsste ich es im Grunde, muss man es dann auch nochmal durchdeklinieren, nach einer eher ökonomischen Argumentation, eher nach einer normativen Argumentation. Du hast ja vorhin auch jetzt nochmal das Markenrecht angesprochen. Ich habe das jetzt gerade kurz unter eher ökonomischer Perspektive unter Augenschein genommen, unter normativer Perspektive ist es natürlich eine enorme Beschneidung zum Beispiel der Meinungsfreiheit, die vermittels des Markenrechts heute teilweise ausgeübt wird, indem bestimmte Konzerne, die eben Inhaber der Marken sind, eben bestimmen können, was jemand drüber sagt und ob überhaupt jemand das Wort verwenden darf, in welchem Zusammenhang auch immer, so sinnvoll er auch immer sein mag, wenn es ihnen nicht passt, dann flattert er erstmal eine Abmahnung ins Haus und die Androhung von Klagen, also da das beschneidet schon sehr essentielle Bürgerrechte auch, also von daher auch normativ gesehen. Und also so ist es, das ist ein relativ komplexes Feld und das ist auch etwas, was die Befürworter von geistigem Eigentum natürlich davor schützt, dass sich allzu großer Personenkreis auch wirklich tatsächlich damit beschäftigt. Die Argumente, die Sie ins Feld führen können, sind einfach zu bestechend. Die sind so schön einfach. Sie bauen auf vermeintlich... Ja, und das wollte ich deswegen dieser Anfang eben. Ich wollte dafür mal ein Gefühl schaffen. Also diese Ungleichheit, die man da auch hat in der Vertretung der Positionen. Auf der einen Seite hat man es im Moment doch relativ einfach, auf der anderen Seite muss man doch relativ schwere argumentative Geschütze ins Feld führen.
Die Diskussion ist oft in die Frage aufgetaucht, was es für ökonomische Argumentationen für Patente gibt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war eines von den Argumenten aus dieser Richtung am Anfang, als wir diese Patente eingeführt worden sind, dass Leute, die etwas entwickeln und motiviert werden sollen, das Know-how zu den Entwicklungen herauszugeben.
Ich habe es akustisch nicht verstanden, weil es tut mir leid. Nur den Schluss habe ich.
Für Patente, aus ökonomischer Sicht, waren zu dem Zeitpunkt, wo diese Sachen entwickelt worden sind, dass Unternehmen, die etwas entwickeln und die das Know-how des Entwicklungsmaßes geheim halten würden, dazu motiviert werden sollen, das herauszugeben.
Ja.
Weil die Frage auf dem Raum war, was es von ökonomischer Seite für Argumente gab für Patente. Ja, das war ein Argument, das ich in Erinnerung rufen wollte. Das hat ein bisschen auch zu tun hat mit dieser sehr interessanten Argumentation, dass eben Information oder Wissen keine Ware sein kann. Das hat ein bisschen damit zu tun, weil das ein bisschen repariert. Das gesagt, wenn jemand Information herausgibt, dann hat sie der schon.
Ja.
Wieso soll dann noch.
Ja.
Eine der Intentionen des Patentrechts anfänglich war, wenn ich das richtig verstanden habe, die Leute überhaupt das so motivieren, das wird herauszugeben, die
Information.
Und dadurch, dass es eine Ware zu machen, sozusagen die Dynamik zu reparieren mit dem Patentrecht. Das sind heute Situationen, die da nicht passt, im Bereich des Softwarepatenten, wo dann Sachen patentiert werden, wo ich nicht lange nachdenken muss, dann würde das. Da kann man selbstverständlich, wie zum Beispiel die Plugin-Geschichte, ist eine andere Sache. Im Entwicklungsbereich, wo es ja darum geht, der Auftrag der Entwicklungsindustrie sind quasi, das Daten zu verbreiten. Das ist ein künstliches Verknappen dieser Prozessposition.
Also da muss ich dazu sagen, das ist ein Argument, dem ich immer sehr bisweilen sogar hilflos gegenüberstehe, weil was in dem Zusammenhang dann auch meistens fällt, ist die Coca-Cola-Formel, weil sonst nämlich alle Erfindungen wie die Coca-Cola-Formel weggesperrt werden. Die Realität, wenn man sich mal auch Forschung im Bereich der Biotechnologie, die ja sehr kapitalintensiv ist und wo vielleicht die Verlockung auch groß ist, vielleicht bestimmte Dinge geheim zu halten, wenn man sich dort mal anschaut, wie Forschung funktioniert, dann sieht man, dass man sich da relativ schnell natürlich selber die Luft abschneiden würde. Also Forschung in großen Unternehmen lebt zu einem großen Teil von der Zusammenarbeit mit der Scientific Community. Also sie profitiert da davon ja auch sehr stark. Das ist auch eine Sache, die sich in gewisser Weise in den Schwanz beißt. Und das ist eine Argumentation, die ich finde, wie gesagt, die einfach aufgrund von Coca-Cola irgendwie in irgendeiner Art und Weise wohl bestechend ist, aber die ich ansonsten nicht immer so sehr mit der Realität in Verbindung bringen kann. Also es gibt im Gegenteil andere Studien. Ja, ja, ja. Aber es ist eben sehr.
Also den Fall aufzumachen mit Patentgeschichten, das ist sicher jetzt nicht mehr so sinnvoll, auch wenn
ich ja
schon drüber. Ich weise darauf hin, dass also es dann auch noch eine so eine weiterführende Diskussion in der Richtung gibt, heute Free Science. Kreativ kommen aus Austria und das Eigenwerbung sei mir auch erlaubt, weil viele der Sachen irgendwie dann auch ihre Fortsetzung finden, also die Frage, wo man Vorteile findet, Informationsvorteile, Kompetenzvorteile und so weiter. Das ist wie auf Fred Born, Zukunft der Produktion, den also Stefan und ich dann beschreiben werden und vielleicht als allerletzten Abschluss auf diese Werbung darf ich nochmal ein Zitat von Richard Stallman nennen, der da sagte: Wenn Beethoven bei jeder seiner Kompositionen erst hätte überlegen müssen, ob das Motiv, was er da gerade einarbeiten möchte, in irgendeiner Weise urheberrechtlich geschützt ist und was das bedeuten würde, dann wäre nie solche Musikstücke entstanden wie die heute von der Vorlesung sind. Das ist so eines der zentralen Argumente nach meinem Vorhalten, die von der funktionalen Seite her sagen, dass das so nicht funktioniert, wobei das, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Abwägungsanspruch, da ist was da, was irgendwie gesellschaftlich behandelt werden muss. Ja, also es ist da schon ein Verhandlungsbedarf da, aber das sind die letzten Worte. Aber darum habe ich gesagt, irgendwo an der Stelle. Gut, ich bedanke mich.